Liebe Gemeinde, wer auch musizieren will, der muss sein Instrument auf das A abstimmen. Ungestimmte Chöre produzieren krankmachende Akkorde. Wer musizieren will, muss sein Instrument auf das A abstimmen. Nicht irgendein A, das gerade aus einer Trillerpfeife oder einer Ziehharmonika kommt, sondern der Kammerton A, der im Jahre 1939 auf 440 Hertz festgelegt worden ist. Wer also musizieren will, muss sein Instrument auf dieses A abstimmen. Und wer jubilieren will, und darum geht es auch bei jedem Gottesdienst, wer jubilieren will, der muss sein Herz auf das A und O abstimmen. Nicht irgendein A und O, das aus einer religiösen oder ideologischen Ecke kommt, sondern der Herrenton A, der aus der Bibel kommt und in der im Jahre Null seinen Vollklang erhalten hat, als der geboren wurde, der von sich sagen konnte, ich bin das A und das O. Wer also jubilieren will, der muss sich hier einstimmen. Und so können wir auch an diesem Morgen nichts Besseres tun, als dieses Wort aufzuschlagen, und zwar an der Stelle, die für den heutigen Sonntag vorgesehen ist, heute der 12. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest. Und wir lesen hier aus dem Propheten Jesaja, dem 29. Kapitel von Vers 17 ab. Wohlan, es ist noch eine kleine Weile, so soll der Libanon fruchtbares Land werden, und was jetzt fruchtbares Land ist, soll wie ein Wald werden. Zu der Zeit werden die Tauben hören die Worte des Buches und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis sehen. Und die Elenden werden wieder Freude haben am Herrn und die Ärmsten unter den Menschen werden fröhlich sein in dem Heiligen Israels. Denn es wird ein Ende haben mit den Tyrannen und mit den Spöttern aus sein und es werden vertilgt werden alle, die darauf aus sind, Unheil anzurichten. Welche die Leute schuldig sprechen vor Gericht und stellen dem nach, der sie zurechtweist im Tor und beuget durch Lügen das Recht des Unschuldigen. Darum spricht der Herr, der Abraham erlöst hat, zum Hause Jakob. Jakob soll nicht mehr beschämt dastehen und sein Antlitz soll nicht mehr erblassen. Denn wenn sie sehen werden die Werke meiner Hände, seine Kinder in ihrer Mitte, werden sie meinen Namen heiligen, sie werden den Heiligen Jakobs heiligen und den Geist Israels fürchten. Und die, welche irren in ihrem Geist, werden Verstand annehmen. Und die, welche murren, werden sich belehren lassen. Amen. Es ist schon eine tolle Geschichte, die der Schweizer Friedrich Dürrenmatt da erzählt hat. An einem Sonntagabend steigt der 24-jährige Student in den überfüllten Zug, um in seine Universitätsstadt zurückzufahren. Er kämpft sich durch das Wirrwarr von Familien und Rekruten und Liebespaaren und ganz hinten findet er noch einen freien Fensterplatz. Während er sich genüsslich eine Brasil anzündet, was damals noch nicht als umweltfeindliche Maßnahme begriffen wurde, huschen schöne Berge, nette Wiesen und liebliche Städtchen an ihm vorüber. Die Abendsonne taucht alles in einen tiefen Frieden. Und auf einmal passiert das Unheimliche. Kurz vor Burgdorf fährt der Zug in einen Tunnel, der normalerweise in wenigen Sekunden passiert ist. Aber diesmal rast die Eisenbahn mit zunehmender Geschwindigkeit in die nicht enden wollende Nacht. Wohin geht die Fahrt? Der Mann hält es nicht mehr auf seinem Platz. Wohin geht die Fahrt? Die im Sitzabteil dösen vor sich hin und beweisen ihre Wursthaftigkeit. Wohin geht die Fahrt? Die im Speiseabteil prosten sich zu und demonstrieren ihre Weinseligkeit. Wohin geht die Fahrt? die im Gepäckteil sind sich ihrer Sache sicher und verlassen sich auf das Buch, auf das Kursbuch. Wohin geht die Fahrt? Er kämpft sich bis nach vorne durch, aber der Führerstand ist leer. Der Geschwindigkeitsmesser schnellt nach oben, die Lokomotive senkt sich nach unten. Wohin geht die Fahrt? Der Student brüllt in die Finsternis. Gott lässt uns fallen. Die Fahrt endet im Tod. Viele Fahrten enden im Tod. Auch unsere Lebensfahrt. Keiner ist auf dem Bahnsteig zurückgeblieben. Niemand spielt ein Abschiedsständchen und winkt uns freundlich zu. Jeder hat sein Plätzchen im Zug der Zeit gefunden. Tage, Wochen, Jahre huschen an uns vorüber. Die Sonne liegt auf einem Geschlecht, das nach Goethe von der Nacht in die Sonne strebt. Und auf einmal passiert das Unheimliche. Das Licht verschwindet, die Dunkelheit nimmt zu, der Zug der Zeit rast in die Nacht von Leiden und Nöten und Hunger und Kriegen und Vergewaltigungen und Bedrückungen und Unterdrückungen. Wer fragt, wohin geht die Fahrt? Die einen dösen vor sich hin und sagen, dass ihnen alles Wurst ist. Wohin geht denn unsere Fahrt? Die anderen prosten sich zu und beweisen, wo sie die Flucht sehen. Wohin geht die Fahrt? Die Dritten sind sich ihrer Sache sicher und schauen in ihre Bücher. Wohin geht die Fahrt? Der Führerstand ist leer. Die Geschwindigkeit nimmt zu. Wie ein Brüllen in der Nacht, heißt es von Soziologen und von Politologen und Ökologen. Die Fahrt endet im Tod. Unsere Fahrt endet im Tod. Jesaja sagt es anders, obwohl er die Nöten und Leiden seines Volkes sieht. Jesaja sieht es anders, obwohl er auch die Bedrückungen und Unterdrückungen seines Volkes kennt. Jesaja ruft es anders in die Nacht. Die Fahrt endet im Leben. Jesaja 29 ist ein Dokument der Hoffnung für sein Volk. Die Fahrt endet im Leben. Jesaja 29 ist eine Manifestation der Zuversicht. Die Fahrt endet im Leben. Jesaja 29 ist eine Magna Carta der Glaubenszuversicht. Gott lässt uns nicht fallen. Die Fahrt endet im Leben. Und auch dieser Gottesdienst mit Pauken und Trompeten will er dies unterstreichen. Die Fahrt endet im Leben. Jesaja sagt uns drei Dinge dazu, um es zu erläutern. Er sagt uns etwas über das Fahrziel, über den Fahrplan und über die Fahrzeit. Das Erste. Das Fahrziel ist eine Stadt. Für den Studenten am Sonntagabend ist es die Universitätsstadt. Für die Familien ist es die Heimatstadt. Für die Rekruten ist es die Garnisonsstadt. Für uns ist es die Landeshauptstadt. Aber egal, wie wir diese Städte auch benennen mögen, laut jüngsten Studien haben alle Städte eine ganz gefährliche Tendenz. Aus der Metropolis, der normal gesunden Stadt, entwickelt sich die Megapolis, die große, übervölkerte Stadt. Und daraus entwickelt sich die Tyrannopolis, die Stadt mit den Gewalttätigkeiten. Und daraus die Paterpolis, die kranke und krankmachende Stadt. Und daraus entsteht die Nekropolis, die Totenstadt. Ist nicht so, dass immer mehr Menschen immer weniger Heimat in ihr finden? Die Bangigkeit, ob man denn abends drüben im Schlosspark noch seines Lebens sicher ist. Die Frage, ob man denn die Miete weiter noch zahlen kann. Die Frage, ob denn das im Alter auch so weitergehen kann, jene Unterführungen und Überführungen und all jene Dinge in einer Stadt zu überwinden, das wächst doch alles.
Da mag man die Cities mit Festen überziehen, da mag man die Fußgängerzonen mit Bäumen begrünen, die Angst wächst. Und vielleicht hatte Bert Brecht doch recht, wenn er sagte, von diesen Städten wird bleiben der, der durch sie hindurchging, der Wind. Aber Jesaja, der spricht nicht von der Nekropolis, sondern von der Theopolis. Er sagt, nicht die Totenstadt ist unser Ziel, sondern die Gottesstadt. Und diese Stadt bietet selbst für Städtekinder handfeste Überraschungen. Es ist eine Stadt ohne Elendsquartiere. Keiner kampiert unter Brückenbogen. Niemand besorgt sich Stoff in der Zähne. Jeder hat Boden unter den Füßen und ein Dach über dem Kopf. Die soziale Not wird ein Ende haben. Zu der Zeit werden sich die Ärmsten freuen. Es ist eine Stadt ohne Polizeiwachen. Keiner haut dem anderen übers Ohr. Keiner zündelt in Häusern von Fremden. Jeder bietet dem anderen die Hand. Die gesellschaftliche Not wird ein Ende haben. Zu der Zeit werden die Gewalttätigen vertilgt. Es ist eine Stadt ohne Krankenhäuser. Keiner leidet an einem Tumor. Keiner muss eine Operation befürchten. Jeder hat es mit der Gesundheit zu tun. Doch die krankheitliche Not wird ein Ende haben. Zu der Zeit werden die Gebrechlichen aufstehen. Und es ist eine Stadt ohne Friedhöfe. Keiner muss einen Menschen verabschieden. Keiner wird auf den Friedhof getragen. Alle hören von der Auferstehung Jesu Christi. Zu der Zeit werden die Elenden sich freuen. Es wird nicht ewig gelitten und vergewaltigt und gestorben werden, weil die Gottesstadt unser Ziel ist. Auch den tief Traurigen steht die Freude bevor. Auch den schwer Kranken unter uns steht die Gesundung bevor. Auch den Sterbenden steht das Leben bevor. Liebe Freunde, die Fahrt endet im Leben. Aber haben wir damit nicht abgehoben? Sind wir damit nicht einem Phantasten auf den Leim gekrochen? Ist das nicht ein Trip, eine Illusion, ein wunderschöner Luftballon? Hat Rilke nicht recht gehabt, wenn er sagte, ein Wahnsinn, uns ins Morgen abzulenken? Hat Bert Brecht nicht recht gehabt, wenn er sagte, das ist ein Ausbruch ins Leere, ein Vorstoß ins Nichts? Haben die nicht recht gehabt, die gesagten, ach, das ist doch nur die Spiegelung unserer Wünsche. Wer steht denn dafür? Jesaja sagt deshalb etwas vom Fahrplan. Der Fahrplan ist ein Buch. Für den Studenten damals war es das Kursbuch. Aber die Ereignisse zeigten schon, dass es nicht immer nach Plan geht. All unsere Kursbücher und Fahrpläne und Marschtabellen und Vorhersagen sind endlos Papiere von Irrtümern und Fehlern. Und deshalb schaut doch dieser Jesaja nicht in unsere Bücher. Er schaut auch nicht in die Handlinien. Er studiert nicht in der Asche. Er pendelt nicht mit der Uhr. Er guckt nicht in die Sterne. Er hält überhaupt nichts von Zeichen und Zahlen, sondern er hält etwas von Worte. Die Worte des Buches, meint er, gemeint die Worte des Bibelbuches, die haben doch allein, ganz allein Gültigkeit. Denn nur diese Worte sind wahr geworden. In Bethlehem ist doch der geboren, von dem gesagt wurde, dass dieses Wort Fleisch wurde. In Jesus Christus, durch Jesus Christus, ist dieser Fahrplan wahr. Er vertauschte das Vaterhaus im Himmel mit dem Tollhaus hier auf der Erden. Er spielte sich nicht als Hausmeister auf, der mit eisernen Besen für Ruhe und Ordnung sorgte, sondern er ist der Hausherr, der von Anfang an sagte, ich will, dass sie leben und volle Genüge haben sollen. Die verlassenen Winkel, die feuchten Ecken, die üblen Souterrains, die haben ihn magnetisch angezogen. Trepp auf, trepp ab war er unterwegs, um dort Licht zu verbreiten, wo sich Dunkelheit ausgebreitet hat. Wir sehen ihn bei dem Tauben, dem er den Gehörgang öffnet. Wir sehen ihn bei Blinden, dem er die Augen öffnet. Wir sehen ihn beim Langzeitkranken, den er von der Matratze holt. Wir sehen ihn am Grabe, wie er den Lazarus herausruft. Überall, wo er war, da konnten Lahme wieder gehen, da konnten Taube hören, da konnten Blinde sehen. Da wurde Armen das Evangelium gepredigt. Selbst am Kreuz hörte er nicht auf, dieser Mann zu sein, denn sein Tod, die Tilgung der Schuld, das befähigt uns zur Bewältigung unserer Vergangenheit. Wegen Jesus stimmt der Fahrplan. Durch Jesus sehen wir die Konturen der neuen Stadt. Doch in Jesus hat die Zukunft schon begonnen. Deshalb, die Fahrt endet im Leben. Aber ist das nicht alles auf die lange Bank geschoben? Ist das nicht ein Plädoyer für Weltflucht? Ist das nicht billige Vertröstung? Jesaja sagt uns ein drittes und letztes, nämlich, er sagt uns etwas über die Fahrdauer. Die Fahrdauer ist eine bestimmte Zeit. Wohlan, es ist noch eine kleine Weile. Für den Studenten am Sonntagabend ist es eine Ewigkeit. Der Sturz ins Nichts schien ihm nicht enden zu wollen. Und deshalb endet auch dieses Büchlein mit den Worten, so stürzen wir immer zu. Für Jesaja ist es aber eine begrenzte Zeit. Nur eine kleine Weile, genau übersetzt, ein Spänlein von Wenigkeit. Das müssen unsere Elenden hören heute Morgen. Das muss der hören, der unter Ungerechtigkeit und Unbarmherzigkeit leidet und sich fragt, wie lang muss ich diesen Packen tragen? Und Jesaja sagt, nur eine kleine Weile, ein Spänlein von Ewigkeit. Das muss der Kranke unter uns hören, der keine Minute ohne Schmerzen ist und der sich fragt, wie lang zerbreche ich noch unter dieser Krankheit? Und Jesaja sagt ihm, nur eine kleine Weile, ein Spänlein von Wenigkeit. Das muss der Sterbende von uns hören, dem der Atem ausgeht, über dem das Sauerstofffeld ausgebreitet ist und der in sich fleht. Ach, wie lange, ach lange ist dem Herzen bange. Und Jesaja sagt ihm, nur eine kleine Weile, ein Spänlein von Wenigkeit. Das ist keine Vertröstung, das ist Trost und Hoffnung, weil jede echte Hoffnung die Gegenwart gestaltet. Ein Schüler, der nach den Sommerferien seinen Ranzen packt, freut sich schon auf die Herbstferien, noch 6 Wochen und dann ist der ganze Stress vorbei. Ein Urlauber, der seinen Campingwagen einmottet, freut sich auf den Winterurlaub, noch 4 Monate, dann rollen die Räder wieder. Ein junger Mann, der sich ein Mädchen angelacht hat und sich verlobt, der freut sich auf die Hochzeit, noch 1 Jahr und dann sind wir ein Paar. Die Spannung auf morgen liefert die Energie für heute. Die Spannung liefert Energie. Wer keine Spannung hat, der hat auch keine Energie. Und wenn dies schon für die Herbstferien, Winterurlaub und das Hochzeitsfest gilt, wie viel mehr für die Gottesstadt? Wenn Gott morgen die Elendsquartiere räumen wird, dann muss ich heute nicht unter dem heulenden Elend zerbrechen. Und wenn Gott morgen die Krankenhäuser evakuieren wird, dann muss ich heute nicht unter meiner Krankheitsnot verzweifeln. Und wenn Gott morgen die Friedhöfe auflassen wird, dann brauche ich nicht in Trauer und Depression versinken. Ja, wenn dies alles wahr wird, dann kann ich heute schon mit meiner schwachen und kleinen und erbärmlichen Kraft mithelfen, dass es dazu kommt, noch eine kleine Weile, dann wird der Libanon grün werden. Der Libanon grün. Liebe Freunde, der Führerstand ist nicht leer. Gott hat seine Hand am Steuer. Für seine Leute gilt die Fahrt. Die Fahrt endet im Leben. Amen.